Hallo und herzlich willkommen zu Mindset und Gelassenheit, der Podcast mit Sophie Frings. Wie ist es eigentlich, wenn man ein systemrelevantes Unternehmen führt und wenn von dem einen auf den anderen Moment Cafés, Sitzbereiche, Filialen geschlossen werden müssen? Was geht einem da als Chef durch den Kopf? Darüber spreche ich heute mit Tim Lessau, der als Geschäftsführer die Braker Mühle in Brag bei Hamburg mit seiner Familie leitet und durch diese unter anderem sehr aufregenden Zeiten bewegt. Tim und ich kennen uns von der Meisterschule, arbeiten seit über einem Jahr zusammen und er selbst ist auch noch Brotsommelier. Aber der würde uns sicher gleich sagen, was man da alles so macht als Brotsommelier. Der eine oder andere kann sein, dass ihr ihn kennt aus dem Fernsehen, denn da zeigt er nämlich regelmäßig, wie man so richtig coole Sachen backt. Unter anderem auch Berliner habe ich schon gesehen. Und natürlich Brot. Es könnte sein, wenn jetzt hier zwei Bäckermeister aufeinandertreffen, dass Brot eine Rolle spielt. Deswegen nicht wundern. Also die Braker Mühle vermahlt heute wieder Getreide zu Mehl, was unter anderem auch verbacken wird. Und wie ich gehört habe, gibt es auch die leckersten Franzbrötchen der Stadt. Also dass sie lecker sind, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Selbst wenn man am Bodensee wohnt oder sonst wo auf der Welt, kannst du in den Genuss kommen, denn es gibt einen phänomenalen Online-Shop. Aber ich denke, da werden wir auch kurz drauf eingehen. Also, neben Brot und Backwaren geht es heute um Mindset und den Umgang mit Krisen. Und ich freue mich ganz besonders, dass du heute dir die Zeit genommen hast, um uns da so ein bisschen mitzunehmen, was alles so passiert ist. Herzlich willkommen hier im Podcast.
Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass ich das mit dir machen darf. Freut mich sehr. Und zur Vorstellung, du hast ja schon einiges über mich erzählt.
Ich habe nur Gutes berichtet.
Ja, also hat sich auf jeden Fall sehr gut angehört. Genau. Also ich bin, wie gesagt, leidenschaftlicher Bäcker, Bäckermeister und auch Brotsommelier. Und darf dieses wundervolle Unternehmen führen mit meinem Vater zusammen und meinem Bruder sind wir zusammen in der Geschäftsleitung. Und was uns noch auszeichnet, ist vielleicht die Verbindung der Tradition und der Moderne. Bekommen wir, glaube ich, ganz gut hin. Wir haben sehr, sehr moderne Cafés, aber wissen, wo wir herkommen. Und das ist in dem Fall die Mühle. Und da sind wir ganz, ganz stolz drauf, dass die immer noch aktiv ist und das lebe ich auch.
Cool. Also die Mühle ist ja sie steht nicht nur mitten beim Betrieb, sondern ist ja auch im Logo und in den Filialen omnipräsent. Was ja auch total schön ist, wo ihr herkommt und wo es auch weitergeht und einfach auch, dass sie läuft und läuft. Letztens habe ich auf einer Instagram-Story gesehen, wie Getreide angeliefert wurde, was dann vermahlen wird. Ja. Also ich kann das jetzt auch, folgt der Braker Mühle, weil es sind einfach so witzige Sachen, die man da in den Storys sieht. Ich habe schon mehrmals zu Tim gesagt, ich möchte eigentlich sonntags nicht mehr reinschauen, weil die ganzen tollen Torten da sind und Himbeertorte und was nicht alles. Und ja, ich bin nicht in Hamburg und kann da nicht hin, aber das kann man ja ändern. Also jetzt habt ihr ja als Betrieb auch schon, könnt ihr zurückschauen auf eine extrem lange Firmengeschichte und deswegen ist vielleicht auch schon die eine oder andere Krise in welcher Härte da gewesen. Jetzt war halt für mich neu, gerade in dieser Corona-Zeit, dieses prägende Wort systemrelevant. Mhm. Also erklär mal bitte einmal kurz, was bedeutet das? Ist man per se als Bäcker systemrelevant? Oder kommt dann jemand vom Amt und sagt einem so, du bitte weiter aufmachen? Wie läuft das? Und wie wird man das? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, der Bäcker per se ist natürlich systemrelevant aufgrund der Nahrungsherstellung, wenn man so will. Daher kommt das grundsätzlich. Ich muss gestehen, ich habe mir da in der Vergangenheit nie Gedanken darüber gemacht. Also als Corona denn kam, dann musste man sich ja mit dem Thema beschäftigen und dann kann man vom Glück reden, dass es denn so gewesen ist, dass wir systemrelevant sind, weil sonst hätte das eventuell noch ganz, ganz anders ausgehen können, gerade was unsere Branche betrifft, aber auch unseren Betrieb. Und ja, das ist schon eine komische Zeit gewesen, wenn ich da zurückdenke, auch zu dem Zeitpunkt, als dann ja Corona kam, dann spielt mein Körper im Grunde auch echt verrückt. Also mein Herz fängt an zu rasen, auch jetzt gerade wieder. Und weil es einfach so eine aufregende, belastende und ja ganz, ganz verrückte Zeit gewesen ist. Jetzt gewöhnt man sich ja so langsam dran. Und ja, wir kommen damit ganz gut klar. Und aber das kann ich ja sonst auch gleich nochmal weiter erläutern.
Ja, total gerne. Ich finde es einfach mega spannend. Mich haben auch einige gefragt, so ja, und in der Backbranche und wie ist das denn da jetzt? Weil ich hatte dir damals auch zu dir gesagt, die Bäcker geben mir ein Stück Normalität. Also in Zeiten, wo du nicht mehr, ich glaube, ja, bei uns waren ja dann ab einer gewissen Zeit auch Kleiderläden geschlossen und so, aber morgens Brötchen holen oder Brot holen, das ging immer irgendwie noch. Klar, ein bisschen komisch, dann irgendwann gab es ja auch die Maßnahme, dass eine Maske getragen werden muss. Das war ja am Anfang im März noch gar nicht so gesetzt, aber es war halt einfach Normalität. Man konnte da weiterhin, die Läden waren geöffnet und alles andere hat irgendwie so ein bisschen irgendwie total außergewöhnlich. Und wie war für dich dieser Tag? Weil du hast ja gerade schon erwähnt, ihr habt auch Cafés und da hat sich ja auch so ein bisschen dann auch überschlagen. Erst hieß es, Abstände waren, also ihr könnt so ein bisschen das weiterlaufen lassen. Dann irgendwie 2 Tage später, nein, kein Inhouse-Verzehr mehr. Und wie war das für dich, wenn du jetzt an der Spitze von einem Unternehmen stehst mit mehreren 100 Mitarbeitern und dann heißt es, so übrigens, jetzt Ende Gelände hier. Also was ging dir so durch den Kopf? Wie bist du damit umgegangen? Wie war der Tag damals für dich? Oder auch die Woche, es waren ja viele Tage in einer Woche, die sich überschlagen haben.
Also am Anfang fühlt man sich sehr, sehr hilflos, also weil man nicht weiß, was passiert. Und das erste Mal für mich auch die Zeit war, wo man einfach auch wenig Einfluss hat auf die Konsequenzen. Und das war schon eine ganz, ganz schwierige Zeit. Also da ging es mir überhaupt nicht gut. Wir haben hier sehr, sehr viel diskutiert, was wir machen können und so weiter und haben nachher sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Aber als es dann, als die Regeln dann kamen und Tag für Tag immer eine neue Regel dazu kam und dann auf einmal alle Sitzplätze dicht waren, da war
und man
das schon,
auch nicht mehr, man auch nicht mehr so genau wusste, was ist jetzt eine Vorgabe, was ist also wirklich gesetzt und was wünschen sich die Kunden oder was wünschen sich die Mitarbeiter aus ihrem Verständnis. Also es war ja irgendwie alles, so war zumindest mein Eindruck, es war alles so ein bisschen vermischt.
Ja, also es war total unreal. Also man hat abends dann ja, wie gesagt, wie alle anderen natürlich auch irgendwie Fernsehen geguckt, dann kam eine Ansprache und dann ging es nächsten Tag los und das war schon, war ziemlich komisch. Und das erste Mal war es für mich so, dass ich auch in dem Moment nicht wusste, was ich sagen sollte. Also ich wusste auch nicht, was ich meinen Mitarbeitern in dem Moment sagen sollte und brauchte eine gewisse Zeit. Und danach, wie gesagt, also als wir dann uns gesammelt haben im Grunde genommen und das akzeptiert haben, dass das halt so ist, haben wir versucht, das Beste draus zu machen. Und da kann ich nur sagen, dass wir da einfach super gut zusammengearbeitet haben, dass das Team einfach noch mehr zusammengewachsen ist. Also wir haben per se schon eine sehr, sehr gute Beziehung zu miteinander, also zu unseren Mitarbeitern und auch untereinander. Und das haben wir da nochmal, es ist da einfach nochmal enger zusammengewachsen. Und wie gesagt, ich musste dann natürlich auch Gespräche führen mit allen Mitarbeitern und die Situation erklären. Und da war ich also ich bin heute noch beeindruckt von der Reaktion meiner Mitarbeiter und bin einfach super, super stolz, irgendwie mich quasi der Kapitän dieses Schiffes zu sein oder Geschäftsführer sein zu dürfen, weil ich hätte mit den Reaktionen der Mitarbeiter so nie gerechnet. Also sind auch Angebote gekommen, die ich so nicht annehmen konnte, weil wo es denn darum ging, auf kompletten Gehaltsverzicht und solche Dinge. Also es war super, super unreal für mich in dem Moment, wo du dann da sagst, okay, wir haben als Unternehmen jetzt Probleme, weil einfach der und der Umsatz wegfallen wird. Da müssen wir jetzt was überlegen und dass wir dann so zusammenhalten und das so schaffen, hätte ich nie für möglich gehalten. Und das in allen Bereichen, da gibt es natürlich so 1000 Punkte, die dann irgendwie zusammenspielen. Und das hat bei uns sehr, sehr gut funktioniert. Und weil es einfach irgendwie jedem wichtig war, dass die Parker Mühle diese Zeit übersteht. Und das war einfach jetzt im Nachhinein, also jetzt mit diesen 3-4 Monaten, die dazwischen sind, darauf zu blicken, ist einfach wunderschön einfach so. Mhm. Macht einen echt sehr, sehr stolz. War das dann. Ne?
Ja, ja. Wie hast du das wahrgenommen? Also gut, ich kenne natürlich die Backbranche und weiß auch und kann da mit einigen, habe ein anderes Verständnis. Nur, wie hast du das für dich wahrgenommen, so im Freundeskreis und auch von Kundenseite her? Weil auf einmal war ja das Bäckerhandwerk extrem präsent. Also das ging ja, ich erinnere mich da an eine Ansprache oder mehrere Ansprachen von verschiedenen Geschäftsführern von Handwerksbetrieben, also wirklich Handwerksbetriebe, bis hin zu, dass der Bundespräsident bei einer Bäckerei anruft und sich bedankt. Also ich glaube etwas, so war das mein Eindruck und jetzt bin ich total gespannt, wie du das wahrgenommen hast, weil es ja für dich nochmal näher dran war, aber dieses, ich gehe morgens zur Arbeit und flitz noch mal schnell zum Bäcker, hol mir ein belegtes Brötchen oder die Handwerker, die dann da noch mal sich einen Kaffee holen, was halt auch vieles weggebrochen ist, dieses To-Go-Geschäft, weil die Menschen es auch einfach nicht mehr konnten. Aber von jetzt auf gleich ist es einmal präsent geworden. Also es gibt ja Bäcker. Also von etwas Selbstverständlichem. Natürlich haben die morgens um 6 Uhr auf und natürlich sind die da und natürlich ist es die Regale voll und manchmal manche sind dann irritiert, wenn ich dann gesagt habe, ja, in der Backstube, wir fangen um 23 Uhr an, ja, so, warum fangt ihr so früh an? So, kein Problem, wenn ihr euer Frühstück auf 12 Uhr mittags legt, dann können wir auch später anfangen, ja, aber auf einmal war das so präsent, hoppla, die sind ja in der Nacht da und die arbeiten und dass die Regale voll sind und es war für mich selbstverständlich, dass ich da hingehe, mir ein Brötchen hole belegt und einen Kaffee und auf einmal geht es nicht mehr, oder? Also ich fahre nicht mehr zur Arbeit und muss mir meine Brote jetzt selber belegen morgens beim Frühstück, ganz salopp jetzt einfach mal gesagt. Wie war das für dich, das zu erleben, dass das Bäckerhandwerk auf einmal so in den Fokus gerutscht ist?
Wunderschön, ne? Also das war natürlich, am Anfang war es halt so, da war es noch nicht so präsent und dann wurde es irgendwann sehr, sehr präsent. Durch, wie du ja schon gesagt hast, einige Geschäftsführer von Handwerksbäckereien, die dann halt dadurch auch zum Glück mediale Aufmerksamkeit bekommen haben, um einfach irgendwie einen Gedanken bei dem Verbraucher irgendwie zu bekommen. Und ich glaube, wenn, also wir haben das, also was wir erlebt haben in der Zeit, war halt einfach, dass so viele Kunden gekommen sind zu uns und auch Brot für sich dann zu Hause gekauft haben. Also wir haben sehr, sehr viel mehr Brote verkauft als vorher. Und das hätte ich nicht für möglich gehalten. Also man macht ja dann am Anfang so, man guckt, versucht so ein bisschen in die Zukunft zu gucken und rechnet dann, okay, unser Kaffee-Umsatz bricht weg, unser Snack-Umsatz bricht weg und das andere bleibt dann wahrscheinlich gleich. Aber wir haben halt erlebt, dass einfach so viele Kunden zu uns gekommen sind und uns dann dementsprechend unterstützt haben und das auch gezielt zu uns gekommen sind, um uns zu unterstützen. Und das war einfach, also das hätte ich nicht gedacht, dass das passiert. Und wie gesagt, auch da sind wir dann halt mit unseren Kunden irgendwie, haben wir noch eine bessere Verbindung gefunden. Und das ist einfach richtig, 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 richtig schön. Wie gesagt, das ist jetzt immer noch so. Wie gesagt, also ich glaube, dass wir durch diese Krise auf lange Sicht profitieren werden, wenn die Voraussetzungen dafür stimmen, dass der Kunde dann halt auch ein Gefühl hat, dass er eine gute Ware bekommt, ein gutes Brot bekommt, und dann ist er auch dementsprechend bereit, da zu uns zu kommen. Wir haben natürlich am Anfang auch viele Aufrufe gemacht und gesagt, hey, bitte unterstützt uns, wir brauchen jetzt eure Hilfe. Und das hätte ich nie für möglich gehalten, dass da so viele Leute dann darauf anspringen und uns dann auch schreiben via Instagram oder anderen Medien und uns da unterstützen. Also ja, verrückte Zeit. Also wie gesagt, Immer noch, ist ja immer noch so.
Es ist klar, es ist immer noch so. Nur ich habe auch einige andere in den Stories dann gesehen von anderen Bäckern. Leute, es ist alles gut. Also ne, bitte kauft nur so viel, wie ihr auch wirklich zu Hause essen könnt. Wir können weiter produzieren. Und das hat mich selber total irritiert. Also dieses, so ich habe nie drüber nachgedacht, dass Bäcker mal nicht backen können. Also diese alles, was dazugehört, ne? Das, ich bin immer davon ausgegangen, dass das Getreide da ist, was irgendeine Mühle vermahlen kann, zum Bäcker bringt und die Bäcker dann Brot produzieren. Ich habe nicht im geringsten irgendwann mal überlegt, dass irgendetwas in diesem Land knapp wird und auf einmal wurden Dinge knapp. Und also für mich war das echt so, es gibt kein Roggenmehl mehr, aber wissen die Menschen, dass man dafür Sauerteig ansetzen muss? Dass du es nicht einfach, du kannst es nicht wie Weizenmehl verwenden. Und da hast du ja auch, also ne, Stichwort Kundenbeziehung, ich weiß noch, wie du wirklich auch gezeigt hast, wie macht man Sauerteig? Was, glaube ich, für viele einfach so, hoppla, okay, aber cool, oder? Also wie hast du das in eurer Community wahrgenommen, die Videos und auch die Verbindung dann auf eine ganz neue Art?
Ja, wir haben versucht einfach, auch passend zu der Zeit, irgendwie Dinge zu machen, die einfach gebraucht werden. Und es war ganz spannend. Also in der Zeit, wie gesagt, habe ich ja die Sauerteige angesetzt, ich habe Hefewasser gemacht und so weiter. War für mich auch total spannend, einfach da mal experimentell unterwegs zu sein. Relativ große Resonanz. Also wir haben im Online-Shop dann auch gemerkt, dass da auf einmal der Mehlverkauf sehr, sehr stark gestiegen ist und halt auch immer noch, also auch jetzt verkaufen wir sehr viel Mehl über den Online-Shop. Ist total spannend, dass auf einmal, mir ging es ähnlich wie dir, dass ich das nie für möglich gehalten habe, dass wir irgendwie auch Lieferengpässe bekommen. Aber wir haben das dann nachher auch teilweise gespürt, auch im Snack-Bereich, weil da natürlich viel auch von der Gastronomie abhängt. Mhm. Da sind dann auf einmal unsere Salatlieferanten natürlich in Schwierigkeiten gekommen, unsere Wurstlieferanten in Schwierigkeiten gekommen. Dann halt von jetzt auf gleich erstmal mussten sie alles einstellen und nachher mussten sie wieder loslegen. Das ist alles gar nicht so einfach, wenn man dann einmal auf Null runterfährt und dann wieder loszulegen. Einfach Produkte dann auch nicht mehr bekommen und spannend, 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 spannend. Aber wir haben zum Glück hier die Mühle und haben ein gewisses Silo und Vorrat da. Also das Mehl ist uns nicht knapp geworden, zum Glück, ja.
Gewisser Grad an Autarkie.
Ja, zum Glück.
Wenn das Getreide kommt, dann können wir auf jeden Fall machen. Ja. Wie hast du das bei Berufskollegen wahrgenommen? Weil es wurde ja auch, es ist ja nicht jeder Bäcker gleich Bäcker. So das, was viele vielleicht nicht wissen, so eine Bäckerei, jede Bäckerei ist anders aufgestellt. Die einen sind mehr im Gastrobereich, die anderen mehr im Kaffeebereich. Wieder andere sagen, nee, unser Fokus liegt halt auf vielleicht auch auf Wochenmärkten. Oder aber andere sagen, nee, wir backen Brot und das verkaufen wir, that's it. Wie hast du das innerhalb der Branche, was war so die Grundstimmung? Wie hast du das wahrgenommen?
Von der Struktur der Bäckereien ist es in der Tat sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn man da Glück gehabt hat, dann war man auf dem Land und hatte Wochenmärkte und hat sich sehr, sehr stark aufs Brot fokussiert im Vorfeld. Dann müsste das eigentlich nicht so viele Probleme gegeben haben. Aber ich glaube, dass einfach die Verunsicherung sehr, sehr groß war und auch immer noch ist, weil der Verbraucher nicht locker und leicht einkaufen kann oder locker und leicht irgendwie frühstücken kann. Und das drückt natürlich immer noch irgendwo auf die Stimmung. Und dann ist es sehr, sehr abhängig einfach vom Geschäftsführer oder von der Inhaberfamilie der Bäckereien, wie dann das gelebt wird. Und das ist mir so aufgefallen, dass wenn die Stimmung von oben relativ positiv ist oder dass man halt von oben halt einfach positiv in die Zukunft blickt und Chancen versucht zu suchen und zu erkennen, dann findet man das in der ganzen Unternehmung einfach auch wieder. Und das ist dann halt dementsprechend auch von Bäckerei zu Bäckerei natürlich total unterschiedlich.
Ja. Mhm. Also quasi direkt schon den Anschluss gefunden zur nächsten Frage, nämlich welche Rolle hat für dich das Mindset und die innere Haltung im Laufe der Krise gespielt? Also klar, es kommt halt dieser Schockmoment und so keiner weiß, was jetzt passiert gerade und es hat sich alles überschlagen und dann irgendwann kriegt der Verstand das ja auch so mit, so okay, also irgendwie geht das Leben jetzt weiter. Und wie bist du da einfach, also, oder ja, welche Rolle hat für dich die innere Haltung gespielt und wie hast du das hochgehalten, dieses Mindset, diese positive Haltung und okay, wir erkennen Chancen, wir haben Chancen, auch wenn gerade nichts danach aussieht, wir haben Chancen und wir erkennen sie und wir nehmen sie wahr.
Hm. Ja, also zuerst einmal war es so, dass, wie du ja schon gesagt hast, dass am Anfang, also die ersten Tage, erstens ein, zwei Wochen, ist es halt schwierig, da überhaupt irgendwie klarzukommen. Ich glaube, dass, also ich persönlich bin in dieser Zeit sehr, sehr gewachsen. Also ich war überfordert in manchen Situationen und habe aber gemerkt, dass ich hier einen riesen Rückhalt habe in der Firma. Mit meinem Bruder, mit allen Menschen, die uns hier umgeben oder mich umgeben, die einen immer unterstützen. Und das schafft natürlich dann irgendwo in gewisser Weise positive Energie. Da haben wir dann halt einfach versucht, einfach nicht aus Angst zu handeln. Ich glaube, das ist so der entscheidendste Punkt, sondern haben versucht, einfach die Situation so zu nehmen, wie sie ist und dann dementsprechend halt auch Produkte entwickelt, Dienstleistungen dementsprechend umgesetzt oder verändert und natürlich uns angepasst auf die Situation. Wir haben in der Zeit ein neues Brot entwickelt. Wir haben in der Sortimentsgestaltung angepasst, um einfach zu sagen, okay, was ist denn jetzt gefragt? Was ist jetzt nicht mehr so gefragt? Und haben dann halt voll gepowert. Also wir haben in der Konditorei viele Artikel entwickelt, die dann dementsprechend zu der Zeit passend waren. Wir haben so Heldentaler gemacht. Das war eine Idee aus der Konditorei, da hatte ich gar nichts mit zu tun. Total cool. Einfach für deinen Alltagshelden haben wir dann einfach so Schokotaler gemacht, die man dann dementsprechend verteilen konnte. Das hatte einen riesen Anklang. Wir haben das nachher dann auch in einem Krankenhaus, zusammen gemacht und da dann die Heldentaler verteilt. Also das waren coole Sachen. Wir haben noch mehr auf die Qualität gesetzt, als wir das jetzt ohnehin schon tun und haben uns da nochmal weiterentwickelt und sind da über uns hinausgewachsen. Und dann haben wir das natürlich irgendwann auch wieder zurückbekommen. Und das ist jetzt die Situation, wo wir jetzt sind. Und einfach, das ist so das, was ich sage. Also wir haben halt einfach keine Entscheidung aus der Angst getroffen. Das ist so, glaube ich, der größte Faktor. Sondern haben immer versucht, klug zu sein und zu überlegen und dann dementsprechend auch einfach gnadenlos auf Qualität gesetzt. Ja.
Hm. Jetzt frage ich direkt nochmal nach. Weil ich...
Okay.
Weil meine Backstubenkarriere ist schon was her und du bist auch noch Brotsommelier. Was macht ein Brot aus, wenn es qualitativ hochwertig ist? Oder anders gefragt, was macht ihr so richtig toll als Backstube, was niemand anderes kann, weshalb man sagen kann, dass ihr richtig tolles Brot habt?
Ja, also ich werde natürlich nicht alle Geheimnisse verraten.
Brauchst du auch nicht. mein Ofen produziert eh nicht, also mein Haushaltsofen produziert eh nicht so, wie ich das möchte und dann lasse ich es immer direkt sein, weil die ganzen Kniffe und so, und ich, nee, es kommt nicht so raus, wie ich das will, also lass es lieber sein und kaufe es.
sehr gut, das ist gut, das freut mich natürlich. ich glaube, dass... zum einen hat es immer auch was mit der zwischenmenschlichen Beziehung zu tun. Das heißt, wenn wir miteinander aneinander glauben und uns vertrauen, dann können wir eigentlich erst loslegen. Das ist also das ist Grundsatz dafür. Und dann halt einfach mit demselben Ziel. Und dann geht es natürlich über, ja, einfach, also eigentlich weiß jeder Bäcker, wie man exzellentes Brot macht. Also da bin ich von überzeugt. Nur man geht dann halt in der Herstellung Kompromisse ein. Man sagt, okay, wir wollen den Teig nicht so lange reifen lassen. Okay, wir machen den einfacheren Sauerteig, wir machen nicht den komplizierten, den besseren, sondern wir machen den einfacheren. Und das sind natürlich alles Kompromisse, die dann nachher auf die Qualität gehen, im negativen Sinne. Und deswegen lässt man diese Kompromisse einfach weg und geht gnadenlos und kompromisslos auf Qualität. Und dann sieht es so aus, dass man natürlich einen genialen Sauerteig macht. Man lässt die Teige so lange reifen wie möglich und nötig.
Und, zu den optimalen Bedingungen. Es ist nicht einfach nur vier Teig, jetzt kannst du ruhen. Nein, es muss auch von der Temperatur her alles stimmen. Und
genau. Ja, wir müssen ja die Luftfeuchtigkeit des Raumes prüfen. Wir müssen die Teigtemperatur, muss halt stimmen. Da gibt es viele, viele Parameter, die dann dementsprechend die Qualität verändern. Und ja, dann lange tüfteln. Also wie gesagt, für unser letztes Brot, welches jetzt sehr, sehr gut eingeschlagen ist, haben wir 6 Monate gebraucht, bis es dann nachher dann so war, wie wir es uns das vorgestellt haben. Und das ist dann schon eine lange Zeit. Und dann, dass das dann halt auch genügend Mitarbeiter in dem Sinne drauf haben, das braucht halt seine Zeit. Aber wie gesagt, wir weichen dann halt nicht davon ab und sagen, wir passen es jetzt an der Aufarbeitung an, wir passen es jetzt an irgendwelchen Dingen an, sondern wir sagen, nein, wir wollen die Qualität so, wir backen das Brot auch in der Farbe, das ist dann das nächste Thema, wo man sich halt dementsprechend auch durchsetzen muss in manchen Themen, weil dem einen ist es dann zu dunkel, dem anderen ist es zu hell und so weiter und ja, da ist dann schon viel Kompromisslosigkeit gefragt, wenn man dann ein ganz klares Ziel hat. Und das haben wir hinbekommen und bekommen es immer besser hin. Das ist natürlich jahrelange Arbeit, sag ich mal. Ich bin jetzt seit 6 Jahren dabei in der Firma und habe da natürlich jetzt über 6 Jahre ganz, ganz viele Kleinigkeiten mit bewirken können, sag ich jetzt mal, in Zusammenarbeit. Und die zahlen sich dann nach und nach einfach aus. Und ja, das ist so das, was ich sagen kann. Und jeder muss da irgendwo seinen Weg finden. Ich finde, ein Brot hat immer einen anderen Charakter. Wir haben viele verschiedene Möglichkeiten, den Geschmack zu verändern. Alleine durch das Mehl schon, dann durch die Sauerteige. Wir können diverse Saaten zugeben. Wir können die Saaten rösten. Wir können sie vorher einweichen. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die man machen kann. Und gib einem Bäcker ein Rezept oder gib 2 Bäckern ein Rezept und du wirst 2 verschiedene Brote rausbekommen. Ja. So ist das auch. Und jeder, ich finde es gut, wenn es eine Vielfalt gibt in Deutschland, dass jeder so seinen Weg findet, was seine Qualität ist. Und ich hoffe, dass es da einfach noch mehr gibt, die da auch gnadenlos auf Qualität setzen. Denn das würde ich sehr, sehr schön finden, weil wir haben natürlich deutschlandweit viele verschiedene Brote, viele verschiedene Regionen, die halt spezielle Brote haben. Und das sollte man noch ein bisschen hervorheben, denke ich.
Ja, absolutes Herzensthema von mir. Brot muss kurz vor schwarz sein. Ja. Muss es einfach. Aber richtig, also es muss ja nicht einfach nur komplett verbrannt, sondern es muss eine schöne feste Kruste haben, damit eben es beim Kunden auch ein bisschen länger haltbar ist, andere Geschmacksstoffe drin sind und es schmeckt halt einfach anders, wenn es kräftig schön ausgebacken ist und vorher ordentlich reifen durfte und diese Zeit sich auch zu nehmen. Ich glaube da, aber super interessant.
Super wichtig. Die Röstaromen kommen aus der Kruste. Also der ganze Geschmack des Brotes kommt aus der Kruste. Je länger ich das Brot backe, desto mehr Geschmack habe ich.
Ja. Ich musste jetzt eben ein bisschen schmunzeln, dass du sagst, es beginnt bei den Mitarbeitern.
Ja, und ist nicht, so.
Ich hätte gedacht, dass du sagst, es beginnt bei den besten Zutaten.
Ja.
Und die spielen auch mit rein. Aber spannend, dass du Mitarbeiter sagst. ohne die geht es nicht.
Ja, genau. Also die Zutaten natürlich. Aber wer kauft die Zutaten ein? wie läuft es, wer kauft sie wieder ein, wer kontrolliert die Zutaten und so weiter. Also für mich ist dann der erste Punkt der Mitarbeiter. Und wenn der davon überzeugt ist, dann wird das auch was. Ja,
ja, cool. Worauf hast du im Umgang mit deinen Mitarbeitern geachtet, als diese Krise dann auch kam?
Ja, eigentlich, also wie gesagt, die Kenntnisse sind ja von Zeit zu Zeit gekommen. Ich habe versucht, einfach alles aufzudecken, was ich denke und was ich fühle. Ich habe einfach die Wahrheit gesagt. So, und ich glaube, hat halt jeder auch gemerkt. Und das war das, was mir wichtig war. Also ich konnte nicht auf alles eine Antwort geben, aber ich konnte einen Fahrplan quasi strukturieren und den vorstellen. Und da haben halt alle dran geglaubt. Auch ich habe da dran geglaubt und alle Mitarbeiter haben da dran geglaubt. Und das haben wir dann durchgezogen und dann haben wir gemerkt, dass das dementsprechend es war dann dementsprechend erfolgreich. Wobei es halt einfach dadurch kam, weil einfach wir über Jahre natürlich sehr, sehr gut zusammenarbeiten. So, und wir haben halt Vertrauen, oder ich habe Vertrauen zu meinen Leuten oder meinen Mitarbeitern oder unseren Mitarbeitern. Und sie haben das auch zu mir, also das habe ich zumindest wahrgenommen. Und das ist dann nachher das ist nachher der Weg gewesen, sag ich mal, weil alle am selben Strang gezogen haben und das war das Geheimnis eigentlich. Und ich kenne das natürlich auch anders. Ich bin jetzt seit 6 Jahren in der Firma und habe natürlich auch andere Situationen kennengelernt, wo man einfach sagt, okay, lass uns das zusammen so machen und dann matcht das halt nicht und der eine macht es dann komplett anders als eigentlich besprochen. Und das ist dann natürlich dann, also das führt nie zu Erfolg. Und deswegen ist es jetzt so schön gewesen, dass wir das geschafft haben, dass wir einfach ganz ehrlich und offen waren und alles so gesagt haben, wie wir es gemeint haben. Und uns wurde geglaubt und uns wurde da dementsprechend Vertrauen geschenkt. Und wir konnten das jetzt so schon zurückzahlen. Ja. Das ist einfach cool. Ja.
Also Ehrlichkeit, Vertrauen und auch sich, ich glaube, was du gerade gesagt hast, was früher extrem peinlich abgestempelt wurde, ist, wenn du als Chef keine Antwort hast. Wenn du als Chef es nicht weißt, wie es geht. Dabei hat sich in einer Woche Sachen um 180 Grad gedreht. Also warum soll ausgerechnet einer jetzt die Lösung haben und auch einfach sagen, ich weiß es gerade auch nicht. Und es bringt ja auch nichts, wenn ich euch jetzt hier vor euch stehe und sage, ja, da geht's lang und selber denke ich mir so, ja. Das glaube ich doch selber nicht. Also da auch einfach die Ehrlichkeit sich.
Genau, und trotzdem mutig, ne? Also wir haben ja trotzdem waren wir trotzdem mutig und haben nicht dann aus der Angst gehandelt. Das war mir wichtig auch, ne? Also dass wir nicht uns jetzt da verstecken und unser Sortiment einkürzen oder also in großen Stil einkürzen, weil wir sagen, okay, es kommt kein Kunde mehr, sondern mutig sind wir da dem entgegengegangen und haben gesagt, es kommen die Kunden, sie werden kommen. Wir haben auch aufgerufen, dass Kunden bei uns einkaufen und haben dementsprechend ja noch Produkte entwickelt und haben gesagt, kommt Leute, wir sind hier, wir sind da, bitte kauft bei uns ein, wir brauchen euch jetzt. Und das war halt auch wichtig, dass wir mutig da sind und uns nicht irgendwie verstecken und alles auf null runterfahren.
Ne? Ja, und dennoch war es ja auch eine Investition von, also die Ergebnisse von vielen Investitionen, also Investitionen, Stichwort Community-Aufbau, dass du überhaupt einen Kanal hast, wo du zu den Leuten sprechen kannst und die dich auch sehen und das wahrgenommen wird. Das ist ja auch ein Invest an viel Zeit gewesen. Klar, natürlich hast du jetzt nicht einen Instagram-Kanal aufgebaut mit der Intention, ja, wenn mal was ist, dann sehe ich meine Community. Nein, aber es ist ja schon eine Investition gewesen, diese Community aufzubauen, jeden Tag präsent zu sein und auch von sich was preiszugeben, wie in der Backstube gebacken wird. Wir haben hier nichts zu verstecken. Du kannst, schau mal, 3 Uhr in unserer Story haben wir dir gezeigt, wie wir Brötchen machen. Und das ist ja auch da schon mutig gewesen, diese Schritte zu gehen, ne? Öffentlich euch zu zeigen. Und letzten Endes war es, hat es sich dann bezahlt gemacht, oder was bezahlt ist jetzt so ein, aber naja, du weißt sicherlich, was ich meine im Sinne.
Ja, klar, also wir haben da schon eine Transparenz über längere Zeit gezeigt und haben, das war uns immer wichtig so. Und das sind die Hausaufgaben im Grunde, die sich jetzt dann dementsprechend auch auszahlen, die wir seit Jahren schon irgendwie machen und umsetzen. Und das war wirklich schön. Und ich glaube, dass man, wenn man bei der Wahrheit bleibt und dementsprechend auch sagt, hey, es geht mir gerade nicht so gut, also es geht dem Unternehmen gerade nicht so gut, wir brauchen jetzt eure Unterstützung, egal in welcher Ansprache, ob man jetzt den Kunden anspricht oder den Mitarbeiter anspricht, wenn man dann im Vorfeld auch vertrauenswürdig war und ehrlich war in der Vorzeit, also vor Corona, dann ist das Vertrauen da und dann kann man dementsprechend auch solche Zeiten gut überstehen. Und das ist so mein Learning aus dieser ganzen Zeit natürlich und bestätigt unsere Arbeit noch mehr. Und das ist schön. Also ich gucke dann jetzt halt auch sehr, sehr positiv in die Zukunft, wenn es dann hoffentlich mal vorbei ist, der ganze Quatsch.
Ja, aber das braucht ja auch Mut. Also es braucht ja auch Mut zuzugeben, wir brauchen jetzt eure Unterstützung und das auch öffentlich zu sagen und auch zu den Mitarbeitern zu sagen, ey, wir brauchen jetzt eure Unterstützung und jeder auf seine Art und Weise. Ne, der eine, dass er sich, es wird ja irgendeiner oder eine, sich diesen Heldentaler ausgedacht haben, das ist ja auch eine Form von Unterstützung dann und die dann auch einfach zu sagen, offen und ehrlich sage ich, ich brauche jetzt einfach Unterstützung. Ist ja auch Mut, ne? Kann ja auch, man könnte ja auch denken, mein Gott, was denken dann unsere Kunden, wenn wir denen jetzt sagen, blablub, ne? Also, gibt es ja auch. Ja.
Und dann wäre es wieder Angst gewesen.
Dann wäre es wieder Angst.
Das würde ich vermeiden, ja. Genau.
Ja. Cool. Mhm. Das hast du gerade schon angesprochen, dass es da ein Learning gibt. Was hast du noch alles durch diese Krise gelernt?
Also ich bin stressresistenter geworden, glaube ich.
Eine interessante Eigenschaft.
Ja, also ich schätze mehr, was ich eigentlich habe, weil das in dieser Zeit halt irgendwo auch zerbrechlich gewesen ist. Und dadurch habe ich das einfach noch mehr schätzen gelernt. Im Privaten wie im Beruflichen, das ist völlig egal, also beides. Und das habe ich auf jeden Fall dazu gelernt. Ich habe noch mehr Vertrauen aufbauen können, wo wir die ganze Zeit eigentlich drüber reden, dass man einfach, ich habe so eine Art Urvertrauen zu Menschen entwickeln können jetzt in der Zeit, die haben es mir einfach sowas von bewiesen in dieser Zeit. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Das habe ich dazu gelernt. Und ich kann jetzt einfach auch schwierigere Entscheidungen treffen, glaube ich. Also wenn im Vorfeld, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal sagt man so, ja, ist okay, ist nicht so schlimm. Eigentlich mag ich das nicht, was da gerade passiert, aber ich lasse es durchgehen. So, und einfach nur, weil man dann irgendwie zu faul ist oder nicht möchte oder sich die Konfrontation irgendwie scheut. Das habe ich gelernt. Das mache ich nicht mehr. Also wenn mich was stört und wenn mich jemand dementsprechend auch, also mir nicht gut tut oder sowas, dann weiß ich, wie ich das regeln kann und kann dann dementsprechend einfach auch harte Entscheidungen treffen. Ja.
Also eine gehörige Portion Klarheit gehört ja dazu. Also du musst ja erstmal wissen, ne, was will ich überhaupt?
Ja, richtig. Ja.
Wo sind auch meine Grenzen? Bis wohin? Und ab wann sage ich so, Cut, Ende. Genau. Und auch wie sage ich es? Der Ton macht ja auch die Musik. Ne?
Also, genau. Ja. Also das sind sicherlich noch ganz, ganz viele Learnings, die ich immer noch nicht ganz verarbeitet habe. Aber das sind so die eigentlich für mich jetzt am größten sind, die mir jetzt ad hoc einfallen. Aber ich glaube, ich habe da noch ja, ich bin deutlich gewachsen in dieser Situation und wir als Unternehmen dementsprechend auch. Und auch meine Mitarbeiter sind in vielen Bereichen einfach stärker geworden. Und ja, auch da geht es um stressresistent, um Zukunftsaussichten, positive Ausblicke auch. Ne?
Also Wachstum in jeglicher Hinsicht, wie auch immer man sich das jetzt vorstellt. Also oder andersrum, ich stelle es mir auch so vor, dass dann auf einmal gibt es auch neue Aufgaben und dann völlig natürlich hebt einer die Hand, ich kümmere mich darum, wo man vorher, wo der oder die sich vorher vielleicht nicht getraut hätte, jetzt im Sinne von das auch anzunehmen und da die Verantwortung zu übernehmen und sagen halt, nee, ich mach das, ich traue mir das zu, ist in der Ehe wirre Zeiten, keine Ahnung, ich versuch's halt einfach, ne? Ich mach's halt. Was soll passieren?
Ne?
Und,
ja, genau.
Ihr als Betrieb aber auch das, diesen Raum lasst oder gebt. So, das ist ja auch etwas, was gegeben sein muss, damit Wachstum stattfinden kann.
Also es ist Wahnsinn, was auf einmal geht. Also wenn man vorher dann auch redet oder sich Projekte erarbeitet und guckt, was kann man machen, dann, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber dann heißt es, ja, geht nicht, können wir nicht machen, ist zu teuer, ist
dauert, zu dauert drei dauert Monate.
Alle möglichen Dinge und zu Corona oder in dieser Zeit, auch jetzt noch, ist es halt einfach so, dass wir sagen, okay, es geht, wir machen es. Wir machen es einfach. Wir legen los und gucken dann, was passiert, mit einem klaren Ziel. Und wenn es dann halt nicht funktioniert, dann hat es halt nicht hingehauen. So, ist auch okay. Aber wir haben es gemacht und wir haben nicht nur gegrübelt und im Vorfeld schon gesagt, es geht nicht.
Und, ja, und wir haben was draus gelernt und wer weiß, wofür es gut ist.
Genau.
Also auch, dass etwas nicht zustande kommt oder nicht klappt, in welcher Form auch immer, kann ja auch was Gutes sein. Dadurch, dass ihr ins Handeln gekommen seid, etwas anderes sich dann ergeben hat, wo man ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht hatte.
Genau, man ist im Grunde einen Schritt weiter und kann dann dementsprechend anders auf die Dinge wieder gucken. Ja.
Ja. Super spannend. Also ich höre schon raus, auch wenn es am Anfang mit Corona-Krise und niemand weiß, wohin es geht, hat es sich ja dann doch irgendwie, also Geschenke waren mit dabei.
Ja, definitiv, definitiv.
Auch wenn es komplett einmal alles durchwirbelt hat. Und ich glaube, das Spannende an dieser Zeit war eben, dass alle betroffen hat. Also ich habe das dann damals verglichen mit der Finanzkrise 2008. Das war ja eher eine Branche. Da waren auch viele Menschen dran beteiligt, aber es hat nicht das komplette Land in Atem gehalten. Während jetzt, jeder hatte da in irgendeiner Form. Und sei es nur, dass du jetzt nicht mehr so einkaufst wie noch im Januar. Du kannst nicht mehr so einkaufen wie im Januar, weil du eine Maske tragen musst. Und es betrifft einfach alle.
Ja, ja, jeder spürt es auf jeden Fall.
Ja, ja. Jetzt habe ich eine Sache habe ich noch nicht geklärt, nämlich was macht ein Brotsommelier? Was um alles in der Welt macht ein Brotsommelier? Tell us.
Ja, also wir sind ja die Brotbotschafter des Landes, um das einfach mal ganz kurz und knapp zu beantworten.
Brotland Deutschland, ja, also hier in Deutschland die meisten Sorten und alles Mögliche.
Ja, genau, wir haben ja über 3000 verschiedene Brotsorten, die registriert sind. Für mich persönlich ist der Brotsommelier beziehungsweise ich versuche für die Vielfalt irgendwo zu kämpfen, weil ich habe ein bisschen Sorge davor, dass das alles ein bisschen vereinheitlicht wird durch den LEH und durch sehr, sehr große Backstuben, die natürlich vielleicht auch ganz gutes Brot backen, das will ich gar nicht bewerten, nur sie backen halt Riesenmengen von einem Brot. Und ich finde das super, super spannend, dass wir regional Unterschiede haben in verschiedenen Brotsorten und würde das begrüßen, wenn es kleine Bäckereien gibt, die dementsprechend da Spezialitäten haben und das einfach spannender machen, die Brotlandschaft in Deutschland. Das ist auch immer noch so, Und das wird auch noch lange so bleiben, aber ich wünsche mir, dass vielleicht noch ein bisschen mehr Vielfalt dazu kommt. Ja, das ist so mein persönlicher Kampf, sage ich jetzt mal, für Brotdeutschland. Und ansonsten, genau, sind wir im Grunde genommen ja Prüfer des Brotes. Das heißt, wir prüfen das Brot sensorisch, ja, auf alle Eigenschaften, die ein Brot haben kann, und versuchen, den Charakter des Brotes herauszufinden. Und das ist halt super, super spannend, weil jedes Brot natürlich so seine Eigenarten hat. Und ja, es gibt einfach richtig, richtig gute Brote in Deutschland, und so soll es auch bleiben, und dafür kämpfen wir. Und ja, das ist unsere Aufgabe.
Ja, es war ja damals, als ich Bäckerin gelernt habe, war es für viele sehr irritierend. Nur als ich dann so wiederkam und dann nochmal Brot mitgebracht habe, so, ah, okay, also sowas gibt es, das ist ja cool. Also ich habe bei dem Brotbäcker gelernt überhaupt in Deutschland. Ist mir alles hinterher bewusst geworden. Ich wusste ja, alles gar nicht.
Ich weiß,
in dem Fall herzliche Grüße an Firma Hinkel in Düsseldorf. Und so, ich durfte nicht mehr nach Hause fahren ohne ein Brot, ich glaube Elsässer, wo Haselnüsse, Pistazien und Kerne und so drin waren, und andere Bäcker, auch das habe ich dann im Nachhinein erst erfahren, sagen so, oh mein Gott, Pistazien und nur extrem teure Rohstoffe da drin, und das ist halt wirklich diese Kunst, nein, wir machen das, und wir es wird Leute geben, die das kaufen und das feiern, und so ist es dann letzten Endes auch, und diese Begeisterung für Brot, ich habe sie mir zum Glück erhalten. Ich freue mich dann immer, wenn mein bester Freund mir dann einfach so ein Foto schickt. Ich habe dein Brot gegessen, einfach nur mit ein bisschen Olivenöl und Salz. Genau so. Genau so, nicht anders. Und einfach.
Ja, das ist das größte Kompliment.
Einfach das auch rauszufinden, wie anders Brot schmecken kann, wenn man einfach mal Dinkel mit reinnimmt oder mal so ein Sauerteigbrot, oder wie schmeckt es, wenn Baguette einfach mal extrem lange liegt, anstatt halt schnell. Ja. Da gibt es Unterschiede, das merkst du beim Geruch, beim Kauen, und will mich jetzt schon fast aus dem Fenster lehnen, man merkt es dann hinterher auch, wie man sich fühlt, aber das darf jeder für sich selber erfahren, das kann ich nur für mich behaupten, aber darf einfach jeder für sich selber mitnehmen. Nichtsdestotrotz, es gibt tolles Brot, und wenn man jetzt, also vielleicht hat der ein oder andere schon gemerkt, also ich bin Feuer und Flamme für Brot, Tim ist es auch auf jeden Fall, wir feiern das immer. Wenn andere in den Genuss von eurem Brot kommen wollen und auch mehr über die Braker Mühle erfahren, ich habe gesehen, die Mühle lebt. Man kann auch vorbeifahren und in den Genuss kommen von frisch gebackenen Franzbrötchen und Mehl und was nicht allem. Wie gelangt man zu euch? Wie findet man zu euch? Wie wird man Fan der Braker Mühle?
Also, oder ganz einfach.
Teil der Familie.
Sehr gut, sehr gut. Ja, also wir sind im Internet natürlich relativ leicht zu finden, über die verschiedenen bekannten Kanäle, Instagram, Facebook, Homepage ist klar. Ansonsten sind wir hier im Osten von Hamburg vertreten, und in dem kleinen Örtchen Brag, das auch wieder im Namen steckt. Also super, super einfach. Ja, wir sind jetzt mit 23 Fachgeschäften am Start, und wir haben ein neues, schönes, großes Projekt. Das heißt, wir haben jetzt in der Mühle bei uns einen kleinen Laden drin, der jeden Samstag geöffnet hat von 7 bis 12. Das heißt, da kann man dann dementsprechend auch die Mühle besichtigen. Und der Müller ist da aktiv und zeigt, dass mein Vater und meine Mutter arbeiten dort zusammen. Mein Vater am Ofen, meine Mutter verkauft. Das ist auch super, super witzig. Und das bauen wir jetzt weiter aus. Das heißt, wir wollen im nächsten Jahr jeden Tag öffnen in dem kleinen Café. Und einfach ja, die Mühle noch erlebbarer machen. Und das ist jetzt schon möglich, aber nächstes Jahr wird es dann halt einfach noch viel schöner. Und ja, das ist so das, was wir so machen. Wir sind auf Wochenmärkten vertreten, wie zum Beispiel den Wiesemarkt in Hamburg, der ja relativ bekannt ist, aber auch auf vielen weiteren. Und ja, das sind so unsere Kanäle, über die man unser Brot bekommen kann und natürlich auch über den Online-Shop. Das heißt, in ganz Deutschland, überall, wo man halt gerade ist.
Ja, dafür mache ich super gerne Werbung. Ich bin auch sehr gute Kundin. Es gab immer fleißig diese Einzugsbrote für Freunde und so mit Frühstücksbrettchen. Weil als Bäckerin schenke ich natürlich Brot und Salz zum Einzug, ganz klar. Ja, ja, also kann man ein bisschen durchstöbern, richtig cooles Brot sich anschauen und dann auch auf Kaufen klicken und zu Hause genießen. Links sind alle in den Shownotes. Und genau, an der Stelle, Tim, ganz vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Einblicke in die Braker Mühle gegeben hast und offen und ehrlich auch darüber gesprochen hast, wie du diese Zeit wahrgenommen hast für dich, was da so für dich sich alles getan hat. Von daher von Herzen danke.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Wenn du dein Business zum Wachsen bringen willst, dann sichere dir mein 1x1 des Businesswachstums. Das findest du auf meiner Website www.sophiefrings.de, selbstverständlich gratis. Du hast damit Zugang zu meiner Welt und bekommst als erster Infos bei Neuigkeiten. Vielleicht kennst du auch schon mein 3-monatiges Business-Coaching-Programm für mehr Gelassenheit in deinem Business. Da arbeite ich mit dir intensiv zusammen und wir entwickeln deine Vision, deine Ziele, dein Warum. Wir arbeiten an deinem Geld-Mindset und auch an deinem Mindset, an der Art und Weise, wie du Beziehungen führen willst, wie du klar kommunizierst und alles, damit du mehr Gelassenheit, Lebensqualität, Zeit und natürlich auch Geld hast. Bei Fragen und Infos buch dir dein Erkenntnisgespräch. Auch das findest du auf meiner Website oder in den Links, in den Shownotes. Jetzt habe ich noch 2 Bitten an dich. Wenn dieser Podcast ist für dich, wenn du Wünsche, Themen, spannende Interviewgäste hören möchtest, dann schreib mir eine Mail an mail@sophiefrings.de. Und wenn du mich unterstützen möchtest, worüber ich mich natürlich freue, damit dieser Podcast auch mit all dem Wissen und den Tipps noch mehr Menschen erreicht, dann abonniere den Kanal und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung auf den jeweiligen Plattformen. Ich schicke dir jetzt eine extra Portion Liebe, wünsche dir, dass du dir erlaubst, dein Unternehmen mit Leichtigkeit zu führen und dass deine Träume in Erfüllung gehen.